Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Christian Raphansel.
Guten Tag, schön, dass Sie dabei sind. Hier geht es jetzt um Ostgeschichten. Es geht um junge Menschen, die zwar nach der Wende geboren sind, jetzt aber ihre Ostwurzeln entdecken. Es geht um die Musik aus der DDR und aus Ostdeutschland, die teilweise im Westen bis heute niemand so richtig kennt. Und es geht um einen Riss, der durch die Gesellschaft geht, eine Radikalisierung im Osten, die das Zusammenleben in der ganzen Republik gefährdet. Unser Sachbuchmagazin. Heute mit Büchern nicht über den Osten, sondern aus dem Osten.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Seitdem in Dresden Pegida marschiert und seitdem im Osten Deutschlands die AfD massive Erfolge einfährt, seitdem die Radikalisierung zunimmt, ja seither fragen sich viele im Rest der Republik, was ist da nur los im Osten? Und manche geben sich dann auch gleich die Antwort. Sie erinnern sich ja wahrscheinlich noch an dieses Spiegel-Coverbild mit dem Wut- und Hutbürger und der Schlagzeile »So ist er, der Ossi«. Das ist eine Schlagzeile, die eigentlich wenig erklärt, aber viel kaputt gemacht hat. Der Leipziger Journalist Michael Kraske, der versucht das besser zu machen, ohne Pauschalisierungen, ohne Kollektivverurteilung, aber deswegen noch lange nicht ohne Schärfe. Der Riss, wie die Radikalisierung im Osten unser Zusammenleben zerstört, so heißt sein Buch. Und ich habe mit Michael Kraske darüber gesprochen. Herzlich willkommen in der Lesart. Herzlich willkommen, Herr Kraske.
Hallo, guten Tag.
Ja, ich habe Sie gerade vorgestellt als Leipziger Journalist, das ist aber nur die halbe Wahrheit. Sie kommen nämlich aus Iserlohn, aus dem Westen. Und der erste Satz in Ihrem Buch, der lautet, ich bin ein Einheitsmensch. Was macht denn Sie zu einem Einheitsmenschen?
Ja, ich bin tatsächlich ein Kind dieser Einheit und ich beschreibe das auch in meinem Buch, indem ich mir die Heimat vornehme, diesen ganz schwierigen, schönen und so häufig missbrauchten Begriff. Ich war Iserlohner mit Leib und Seele, bin dann der Liebe wegen nach Leipzig gegangen und irgendwann habe ich dann angefangen, dieses Leipzig ja meine Heimat zu nennen, weil ich wichtige und sehr intime Begegnungen mit Menschen hatte, die mir viel erklärt haben, wo wir in einen Austausch gekommen sind. Und das meint dieser Einheitsmensch, dass ich tatsächlich nicht mehr nur der Wessi bin, ich werde immer der Zugezogene bleiben, aber ich bin eben inzwischen auch Leipziger.
Ich habe den Eindruck, Ihr Buch, das beginnt mit einer wirklichen Liebeserklärung an Leipzig. Und ich habe mich gefragt, stellen Sie das deswegen so prominent an den Anfang, um abzufedern, was dann noch kommt?
Nein, ich stelle das vor allen Dingen deshalb an den Anfang, weil das das vorherrschende Gefühl ist, weil ich diese Stadt genieße, weil ich mich hier heimisch fühle und weil ich hier inzwischen fest verwurzelt bin und weil mir das Leben hier so unglaublich vieles gibt. Und natürlich muss man wissen, dass die Kritik, die ich übe, diejenige ist eines teilnehmenden Beobachters, der eben nicht schnell hier reinschneit, wie das vielleicht manchmal Kollegen tun, wenn es hier gerade mal wieder brennt, sondern der viele Jahre Vorlauf hat. Und das ist dann vielleicht ein anderer Blick, als ihn viele andere haben, diese deutsch-deutsche Perspektive erstmal aufzumachen. Das war eigentlich der Ansatz für dieses Buch.
Wann kamen Ihnen denn dann die Zweifel an Ihrer neuen sächsischen Heimat?
Ja, ich bin als Journalist seit Jahren dann in Sachsen unterwegs gewesen und ich habe da ja erschütternde Erlebnisse bei der Recherche gemacht, die aber nicht groß nach draußen gedrungen sind, die dann doch in meiner publizistischen Nische geblieben sind. Ich habe da zum Beispiel erlebt, wie junge Leute, die sich in Demokratievereinen engagiert haben, permanent von Neonazis gejagt und auch geschlagen wurden, wie deren Eltern, die darauf aufmerksam machen wurden, ich denke da an Limbach-Oberfrohna, immer wieder nahezu zu Nestbeschmutzern erklärt worden sind. Ich musste in diesen Orten manchmal diese Vereine gar nicht suchen, sondern ich habe einfach ja nach den Häusern Ausschau gehalten, wo keine Scheiben mehr drin waren, sondern Bretterverschläge, weil es schon so viele Überfälle gab. Und es gab eben auch Strafverfolgungsbehörden, die dem Ganzen eben nicht konsequent nachgegangen sind. Im Gegenteil, die Opfer wurden leider zu oft auch als Täter betrachtet und behandelt. Und da hat es über lange Jahre schon eine Gewöhnung an rechte Gewalt und auch an Rassismus und rechtsextreme Ideologie gegeben, lange bevor das dann mit der Flüchtlingsfrage nochmal wirklich richtig hochgekocht ist.
Und Sie schreiben in Ihrem Buch, als Sie plötzlich mit diesen Ereignissen konfrontiert sind, mit diesen Gewalttaten, mit nicht so richtig gut ermittelnder Polizei, da haben Sie nicht etwa gedacht, wie der Rest der Republik, oh, das sind aber schreckliche neue Entwicklungen, sondern Sie haben gedacht, die 90er sind zurück.
Naja, aus den 90ern, da haben mir Freunde zum Beispiel auch erzählt, was sie da selber erlebt haben. Ein Freund, der aus Chemnitz stammt, der hat erzählt, wenn er seine Oma besucht hat, das konnte er das eigentlich schon kaum machen, weil er wusste, er muss sich da vor Neonazis in Acht nehmen, ist dann da auch im Treppenhaus überfallen worden. Eine Flüchtlingshelferin aus Dresden, die hat mir geschildert, dass ihre Jugend im Grunde genommen permanent aus Flucht bestanden hat. Also wenn die rote Rücklichter gesehen hat, dann war das für die ein Alarmzeichen, weil sie dann dachte, da steigen Nazis aus dem Auto und sie muss wieder flüchten. Das hat sich dann in ganz vielen Orten, auch hier in der sächsischen Provinz, auch in Brennpunkten normalisiert. Beispiel in Wurzen, was mal als national befreite Zone galt. Da gab es Fortschritte, aber ich bin dann nach Wurzen wieder hingefahren. Und da hat mir dann ein Sozialarbeiter erzählt, dass der Verein, das Netzwerk für demokratische Kultur in Wurzen, gerade wieder überfallen worden ist von einer Reihe junger Neonazis. Da wächst also eine neue Generation heran. Und man muss sehen, dass das Ganze eine Entwicklung genommen hat, wo die Flüchtlingskrise eigentlich nur ein Katalysator war und wo es einen langen Vorlauf gibt und wo es vor allen Dingen Akteure mit Pegida und der AfD gibt, die ein Klima schaffen, in dem Rassismus wieder ganz offen gelebt wird. Und in diesem Klima fühlen sich dann auch manche berufen, zu Gewalttaten zu greifen.
Sie bezeichnen das als eine Gewöhnung an rechte Gewalt und die habe rechtsstaatsgefährdende Folgen. Wie meinen Sie das?
Ja, ich meine das so, dass das tatsächlich auch auf die Institutionen abfärbt, was da passiert. Es hat eine Sozialarbeiterin, die Opfer rechter Gewalt in Thüringen betreut, erzählt, dass beispielsweise Anzeigen in Thüringen auf dem Land von Menschen, die Opfer rassistischer Gewalt werden, teilweise von der Polizei gar nicht mehr aufgenommen werden. Ja? Oder da ist einem Mann in einem Club in Nordthüringen der Kiefer gebrochen worden aus rassistischen Motiven. Und dieser Mann musste seine Anzeige dann in einem Polizeifahrzeug aufnehmen lassen, wo der Täter mit drin sitzt. Was zur Folge hat, dass dann natürlich der Täter auch die Anschrift des Opfers erfährt. Das heißt, das sind manchmal nur kleine Haarrisse, wo aber der Rechtsstaat offensichtlich nicht mehr so handelt, wie er sollte. Und das ist verheerend, weil diese rassistische Gewalt tatsächlich Überhand genommen hat. Und hinter jeder von diesen Geschichten und von diesen Zahlen stecken natürlich Menschen mit ihren Schicksalen. Also sehr in Erinnerung geblieben ist mir eine 19-jährige schwangere Frau aus Eritrea, die beispielsweise dann in Wurzen im 7. Monat schwanger von 2 Vermummten angegriffen und verletzt worden ist. Die musste ins Krankenhaus und die Täter wollten offenbar, dass es kein schwarzes Baby mehr geboren wird. Man wollte ihr klar machen, die hat hier nichts zu suchen. Und all das findet nicht mehr die notwendige Aufmerksamkeit. Zunächst mal, damit würde es anfangen, aber die Opfer dieser rechten Gewalt werden auch leider zu häufig alleingelassen.
Nun schreiben Sie auch, spätestens mit dem Auffliegen des NSU hätte es eigentlich eine Zäsur geben müssen. Gerade in Sachsen schreiben Sie, aber ich habe den Eindruck, Sie finden nicht, dass es eine war.
Ja, der NSU hatte tatsächlich alles, wo man einen wirklichen Schnitt hätte machen müssen, wo man alles hätte auf den Prüfstand stellen müssen. Leider war die Aufarbeitung gerade in Sachsen sehr mangelhaft. Die 2 Untersuchungsausschüsse haben weit weniger getagt als in anderen Ländern. Ganz am Anfang bestand die Aufarbeitung so, dass es ein dünnes Papier des Innenministeriums gab, wo man die Schuld mehr oder weniger nach Thüringen rübergeschoben hat. Bei der Vorstellung des 2. Abschlussberichts im Sächsischen Landtag, da hat die Opposition Dutzende sehr konkrete Vorschläge gemacht, wie man zum Beispiel stärker gegen Hasskriminalität vorgehen kann, dass die Zählweise geändert werden muss, dass man sich aber auch ganz klar die Institutionen angucken muss. Wie verbreitet sind beispielsweise rechtsextreme Ideologie und Rassismus bei der Polizei? Und das Ganze ist von den Regierungsparteien CDU und SPD in 5 Minuten abgelehnt worden. Das heißt, da ist eine riesige Chance vertan worden. Und dass Sachsen da tatsächlich auch in gewisser Weise gefordert ist, das zeigt sich ja auch daran, dass es auch nach dem NSU schon wieder 3 Terrorgruppen gab, die neu losgelegt haben. Da war Old School Society, da war die Gruppe Freital und da war die Revolution Chemnitz. Man muss nach den Gründen fragen und man muss vor allen Dingen den Rechtsstaat und die Institutionen fit machen.
Welchen Vorwurf machen Sie den sächsischen Landesregierungen der letzten Jahre, Jahrzehnte?
Na, vielleicht mal ein drastisches Beispiel. Im vergangenen Jahr ist der Justizminister noch durchs Land gezogen und hat gesagt, dass es jetzt null Toleranz gegen Bagatelldelikte geben würde. Es sollte nichts mehr ungeahndet bleiben, das Schwarzfahren und was man sich da alles auch noch vorstellen kann. Aber zur gleichen Zeit gab es das Verfahren gegen eine rechtsextreme Hooligan-Bande, Faust des Ostens. Das war schon 2013 angeklagt worden. Die haben also gegen politische Gegner und gegen Migranten massiv Gewalt angewendet. Und dieses Verfahren ist über Jahre nie eröffnet worden. Das Landgericht Dresden sah sich immer überarbeitet, konnte das angeblich nicht verhandeln. Das Signal, das damit gesetzt wird, ist natürlich ganz fatal. Das lässt die Opfer allein. Und das ist das Gegenteil von der Konsequenz, die man immer nach außen trägt. Und all das spielt jetzt zusammen, dass wir diese sächsischen Zustände hier haben.
Sie haben jetzt eine ganze Menge aufgezählt, was eine Radikalisierung im Osten ausmacht, was diese vielleicht noch befördert. Sie wollen ja aber mit Ihrem Buch eigentlich nicht spalten, nach dem Motto, der Osten ist eben rechtsradikal, sondern Sie wollen ja differenziert herangehen. Wie wollen Sie das schaffen, wenn Sie mit einer solchen Wucht diese Vorwürfe abladen?
Ja, man muss erstmal die Probleme und die Missstände ganz klar benennen und kritisieren, ohne dass das auch gleich wieder als Sachsenbashing zum Beispiel abgetan wird. Und man muss auf der anderen Seite auch sehen, dass es natürlich unglaublich viele zivilgesellschaftliche Organisationen gibt, auch Leute, die bereit sind, sich für die Demokratie zu engagieren, nur die werden eben beispielsweise in kleinen Orten auch zu häufig alleingelassen. Und man muss ganz dringend jetzt die Strukturen schaffen, dass Demokratie gefördert wird. Man muss aber zum Beispiel auch aus diesem riesigen Wutberg, den es hier ja im Osten gibt, die ganz real existierenden Ungerechtigkeiten auch wirklich angehen und lösen.
Das nennen Sie im Buch einen New Deal Ost, der Ihnen Hoffnung macht. Können Sie das mal erklären? Also das besteht aus diesen zwei Elementen, Demokratie stärken und echte Probleme angehen. Haben Sie da Beispiele für?
Also Ostdeutsche verdienen 17% weniger Lohn als im Westen bei gleicher Arbeit. Das geht nicht, da muss man ran. Es gibt ein Drittel, die für einen Niedriglohn arbeiten, obwohl sie Vollzeit arbeiten. All diese Probleme sind tatsächlich vernachlässigt worden, weil man sich lieber mit Sündenbock-Diskussionen eben um Flüchtlinge gekümmert hat. Und auch in dem Demokratiebereich, da kann man ganz viel tun. Also die Institutionen, da muss man sich tatsächlich angucken, dass Beamte, die beispielsweise auf einen Tag X hinsteuern und dieses System abschaffen, natürlich nichts im Polizeidienst zu tun haben. Aber zum Beispiel auch viel bessere und mutigere politische Bildung in den Schulen. Und ich meine damit nicht predigen, die Demokratie ist schön, sondern nein, das sind Zeitzeugengespräche, das ist Schüleraustausch, das sind wirkliche Diskurse zu aktuellen Themen, die auch in die Schulen reingehören. Und die Akteure, die es in ganz vielen Orten im Osten und auch in Sachsen hier gibt, die Demokratie voranbringen, die muss man stärken, die muss man dauerhaft absichern. Das ist bisher Flickwerk. Und zu allerletzt muss man ein Leitbild entwickeln, das eben nicht auf Herkunft und auf Hautfarbe abzielt, indem es nicht darauf ankommt, wer schon immer hier Deutscher war, sondern auf Teilhabe. Und ich glaube, die Corona-Krise zeigt sehr deutlich, dass das eine Gesellschaft ist, die wir brauchen, weil alle gebraucht werden, die hier sind und die sich einbringen und die für diese Gesellschaft eintreten.
Gebürtig, wie gesagt, kommen Sie aus Iserlohn, darüber haben wir ganz am Anfang schon gesprochen. Jetzt sind schon einige Jahre, haben Sie Sachsen zu Ihrer neuen Heimat gemacht. Nach dieser ganzen Recherche, bleibt Sachsen Ihre Heimat?
Sachsen bleibt meine Heimat, auch wenn das ein bisweilen schwieriger Ort ist. Aber natürlich gibt es unglaublich tolle Begegnungen, die ich hier habe, auch mit Menschen, die sich sorgen, die feinfühlig ein Gespür dafür haben, wirklich, wenn andere zurückbleiben. Ich glaube, wir müssen wegkommen von diesen ganz großen Trennungen und von Ost gegen West. Das ist gar nicht die Realität, die viele Leute erleben, sondern wir erleben uns, glaube ich, viel stärker als Familienmenschen in den Schulen, als Vereinsmenschen und in diesen Identitäten, in diesen Zwischenräumen und Schnittmengen, da findet das Leben statt und das muss man stärken.
Michael Kraske im Deutschlandfunk Kultur. Der Riss, so heißt sein Buch, wie die Radikalisierung im Osten unser Zusammenleben zerstört. Das Buch umfasst 352 Seiten, kostet 19,99 Euro und ist bei Ullstein erschienen. Herr Kraske, Dankeschön.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Musik spielt eine wichtige Rolle in dem Buch, über das wir jetzt sprechen. Genauer Ostmusik, die im Westen Deutschlands oft nicht so richtig bekannt ist. Nicht so bekannt, wie sie es verdient hätte. Das meint zumindest Valerie Schönian, wenn ich das richtig verstanden habe, in ihrem Buch Ostbewusstsein. Guten Tag, Frau Schönian.
Guten Tag.
Eigentlich gibt es ja doch eine ganze Menge bekannter und erfolgreicher Ostbands, also Jennifer Rostock, Feine Sahne, Fischfilet, Kraftklub. Welche Ostband haben Sie trotzdem noch als letztes gehört, von der Sie finden, die bräuchte mehr Bekanntheit, auch im Westen, die Sie uns jetzt verraten können?
Da gibt es einige, zum Beispiel Keimzeit, die das wunderbare Lied Kling Klang gemacht haben. Das ist ein Lied, was unter ostdeutschen Nachwendekindern in etwa so bekannt ist wie Nenas 99 Luftballons und was in Westdeutschland eben tatsächlich sehr viele, wie ich immer wieder feststelle, nicht kennen.
Sie haben jetzt also ein Buch über Ihr Ostbewusstsein geschrieben. Warum Sie überhaupt so ein Ostbewusstsein haben, obwohl Sie erst im Herbst 1990 geboren sind, darauf kommen wir erst noch. Aber für dieses Ostbewusstsein haben Sie, um das zu finden, eine Recherchereise unternommen. Da haben Sie viele Menschen getroffen, eben auch Musiker zum Beispiel. Was haben die Ihnen denn gesagt? Ist das nicht eigentlich ein wirklich blödes Etikett? Ostband, Ostmusik?
Ja, ich habe unter anderem Norbert Leisegang getroffen, also den Sänger der Band Keimzeit, die ich gerade schon angesprochen habe. Und ich habe den als erstes gefragt, ob denn Keimzeit eine Ostband sei. Und er sagte tatsächlich das, was Sie gerade meinten, Ostband. So ein blödes Wort, das klingt, als könnte man uns im Westen nicht hören. Leisegang und Keimzeit ist eine Band, die es schon seit der Nachwendezeit gibt. Er selbst ist ein junger, erwachsener Mann gewesen, als der Umbruch passierte. Und er hat da etwas gesagt, was mir immer wieder bei älteren Ostdeutschen mit Umbruchserfahrungen tatsächlich aufgefallen ist. Also das ist mir ganz oft begegnet, dass wenn ich als junges Nachwendekind ankam und gesagt habe, ich möchte jetzt über den Osten reden, dass dann erstmal so eine Abwehrreaktion passiert ist.
Mhm.
Aber auf der anderen Seite gab es dann einen jungen Künstler, den ich traf, Paul Glor, der ist in meinem Alter, also auch ostdeutsches Nachwendekind und kommt aus Halle, macht Kunst jetzt mittlerweile in Hamburg und der nennt sich ganz bewusst einen Ostkünstler. Und ich finde, die beiden stehen stellvertretend für ganz viele ihrer Generation, so glaube ich zumindest, weil man da sieht, wie sich verändert hat, was mit dem Wort Ost verbunden wird. Ja? Also bei Norbert Leisegang war das etwas, was irgendwie einschränkend ist, was bedeutet, man könne ihn im Westen nicht hören. Und für Paul Glor ist das etwas, was seine Kunst erweitert hat und was er ganz bewusst vor sich herträgt, weil er anderen Leuten diese Perspektive auch mitgeben will.
Damit kommen wir mal zu Ihnen. Sie, wie gesagt, im Herbst 1990 geboren, in Magdeburg aufgewachsen, in München studiert, leben jetzt in Berlin. Warum beziehen Sie mit dieser Biografie dieses Etikett Ostdeutsche auf sich selbst?
Das ist auch erst in den letzten Jahren entstanden. Also es klingt erst immer so ein bisschen paradox, wenn ich sage, je älter ich werde, desto ostdeutscher fühle ich mich. Aber das hat ganz viel mit den politischen Entwicklungen zu tun und damit, dass Ostdeutschland seit 2014/15 ein großes politisches Thema geworden ist, was auch dafür gesorgt hat, dass plötzlich wieder Klischees aus der Schublade herausgeholt wurden, von denen ich persönlich dachte, die gibt es gar nicht mehr. Oder dass es die geben würde, das sei ein Klischee. Und ich habe beispielsweise, wie Sie sagten, in München studiert und zur gleichen Zeit begann Pegida in Dresden zu marschieren. Ich stand in München auf der Gegendemo, aber irgendwas unterschied mich von meinen westdeutschen Altersgenossen. Also ich habe gemerkt, dass die wirklich plötzlich diese Klischees rausholen, sowas wie Jammer-Ossi, zugespitzt jetzt gesagt, die haben doch schon so viel Geld bekommen, was ist denn jetzt noch das Problem? Und da habe ich natürlich, oder was heißt natürlich, aber ich habe dann irgendwann in mir so eine Trotz- und Verteidigungsposition gemerkt und habe irgendwann realisiert, dass immer wenn es um Ostdeutschland geht, stehe ich so innerlich bereit, irgendwas richtigstellen zu wollen und höre genau hin, wird da beispielsweise ein Wahlergebnis eines Landesteiles verurteilt oder wird da pauschal über alle Menschen geurteilt, die in diesem Landesteil leben?
Gegen sowas verwahren sich ja zu Recht viele Ostdeutsche, wenn dann aus dem Westen so über die Ostdeutschen oder über den Osten geredet und eben auch oft geurteilt wird. Trotzdem verblüfft es mich ein bisschen, wenn Pauschalurteile so falsch sind, warum suchen Sie dann ausgerechnet nach einem gemeinsamen ostdeutschen Wir, als gäbe es doch was Pauschales?
Naja, es ist ja was anderes, wenn eben auf der einen Seite es irgendwelche Vorurteile gibt, wie so den Jammer-Ossi und das einem von außen aufgedrückt wird. Oder wenn auf der anderen Seite sich Leute, die eben aus diesem Landesteil kommen, fragen, okay, gibt es irgendwie etwas, was uns eint? Ich meine, wenn man einmal darüber nachdenkt, finde ich, dass man natürlich relativ schnell auf die Gedanken kommt, dass da natürlich es etwas geben muss. Weil ich meine, der Osten Deutschlands war 40 Jahre lang ein anderer Staat. Und auch die Nachwendezeit ist ja in beiden Teilen völlig anders verlaufen. Und das wirkt sich natürlich auf die Ostdeutschen aus, mit Umbruchserfahrungen, aber natürlich auch auf uns Nachwendekinder. Und zu diesen Erfahrungen auch irgendwie stehen zu wollen und zu können, das ist etwas, glaube ich, was jetzt erst gerade so langsam passiert, wo man sagt, ey, unsere Perspektive muss auch irgendwie Platz finden. Und dass dem nicht so ist, dass die ostdeutsche Perspektive ganz oft beispielsweise in den Medien noch nicht stattfindet, das ist ja das, was von vielen jungen Ostdeutschen, sogar mein Gefühl auf meiner Reise, dann erkannt wurde seit 2014, 2015, weil es dann plötzlich immer um die Jammer-Ossis ging, zugespitzt gesagt. Und für viele junge Ostdeutsche wie für mich ist natürlich der Osten in Anführungszeichen etwas ganz anderes. Und dem etwas entgegensetzen zu wollen, so ein positives, progressives Bild, ist ein Bedürfnis von vielen Menschen, denen ich begegnet bin und so auch von mir.
Das Buch liest sich so, als wäre im Laufe Ihrer Recherchereise Ihr anfängliches Ostgefühl immer mehr zu einer Ostbegeisterung geworden, dann fast so eine Art Ostrausch, also als hätten Sie sich da richtig rein recherchiert und hineingelebt. Und dann beginnen Sie zu schwärmen. Die Musik, die Städte, die Neugier, die ständige Veränderung, Leipzig, Chemnitz, Erfurt, Magdeburg. Was ist denn so viel toller im Osten als im Westen?
Ich meine, diese ganze Reise war für mich so von emotionalen Sinuskurven begleitet. Also dieses Ostberauschtsein war sozusagen der eine Teil davon. Und was mich dann da so begeistert ist, wenn ich durch die ostdeutschen Großstädte vor allem gehe, dann habe ich da so ein bestimmtes Gefühl von Freiheit und Ungezwungenheit, was mir in anderen Großstädten noch nicht so begegnet ist, vor allem in München, was eben mein persönlicher Vergleichswert ist. Also München ist eine wunderschöne Stadt, um das klarzustellen, aber München ist auch eine sehr, sehr, sehr fertige Stadt. Und mir persönlich war sie immer ein bisschen zu fertig.
Sie meinen fertig im Sinne von arriviert, nicht fertig im Sinne von runtergekommen.
Genau, fertig im Sinne von, da stehen keine abgewrackten Häuser am Straßenrand herum. Da gibt es irgendwie keine Partys in leeren Häusern, weil es halt keine leeren Häuser gibt. Und wenn man irgendwie mal auf dem Boden sitzt, auf einer Brücke, wird man seltsam angeguckt. Ja, also so ein paar ganz banale Beispiele. Und wenn ich in Ostdeutschland unterwegs bin, es gibt noch ganz viele Freiräume dort. Und das ist etwas, was man nicht unterschätzen darf. Und jedes Mal, wenn ich irgendwie nach Magdeburg komme, ist da irgendwas Neues, Kreatives entstanden. Und das Gleiche habe ich in Leipzig erfahren, wo ich gelebt habe. Und das sehe ich auch in allen anderen ostdeutschen Städten und auch Dörfern, wo ich unterwegs bin, dass da so viel entsteht. Und das ist irgendwie das, was mein Bild vom Osten prägt. Und wo ich immer als allererstes dran denke, wenn es für mich um die positiven Seiten vom Osten geht, diese Freiräume.
Und das ist das, was Sie eben diesem Klischeebild vom Osten entgegensetzen wollen. Sie haben vorhin schon angedeutet, Ihre Recherchereise und auch Ihr Buch bewegt sich in so Kurven, in so Auf und Abs. Ich habe beim Lesen den Eindruck gehabt, es dauert doch erstaunlich lange, bis es da mal ein bisschen wieder runtergeht. Vorhin war hier schon Michael Kraske mit seinem Buch Der Riss zu Gast und der schreibt in seinem Buch den Satz, naja, das Leben ist ganz wunderbar hier für alle, die deutsch, die weiß, die heterosexuell und irgendwie einfach normal aussehen und sich nicht politisch engagieren. Bei Ihnen dauert es ziemlich lang, bis mal ein schwarzer Ostdeutscher zu Wort kommt und sagt, naja, mit deinem Ost-Wir-Gefühl kann ich eigentlich nicht viel anfangen. Ich habe hier nie dazugehört.
Ja, so ganz sagt er es ja auch nicht. Konrad Erben ist das aus Thüringen, sondern er sagt am Ende selbst auch bewusst, dass er Ostdeutscher sei. Und er thematisiert selbst, dass es eben total krass sei, dass er schlimmste Rassismuserfahrungen gemacht hat in seiner Jugend und jetzt trotzdem sich auf seinem Schienbein einen Plattenbau tätowieren lassen will, weil er da aufgewachsen ist. Also Konrad Erben als schwarzer Ostdeutscher hat trotzdem auch eine ostdeutsche Identität und das gehört irgendwie alles zusammen. Und dass es jetzt später in meinem Buch vorkommt, ist ehrlich gesagt einfach eine dramaturgische Frage. Und die Perspektive eines schwarzen Ostdeutschen von Konrad Erben ist die, die ich nicht einnehmen kann. Deswegen kommt er da auch sehr ausführlich zu Wort und auch langen Zitaten. Und am Anfang geht es ganz viel um mein persönliches Suchen. Und dann übergebe ich Konrad Erben, das war zumindest mein Versuch, das Wort.
Er kommt am Ende zu Wort. Es kommt auch zum Beispiel Philipp Amthor zu Wort, ostdeutscher, junger CDU-Politiker, sehr, sehr konservativ. Der widerspricht Ihnen auch. Der sagt nämlich, mit jedem Wir, mit einem jedem ostdeutschen Wir, machen Sie doch ein Ihr auf. Also Kontrast, Spaltung. Was erwidern Sie da?
Dass es manchmal nötig ist, erstmal ein Wir zu formulieren, damit sich die Leute, die bisher nicht genug in der gesamtdeutschen Haupterzählung stattgefunden haben, sich erstmal sammeln können, eine Stimme finden können, Mut finden können, um präsent zu sein, um laut zu sein und um ihre Parallelerzählung auch in die gesamtdeutsche Erzählung einzubringen. Also ich finde es gut, wenn Leute, die bisher noch zu wenig gehört wurden, dann erstmal sich ihrer selbst bewusst werden, um dann gemeinsam davor gehen zu können. Und das gilt eben für die Ostdeutschen, ja, aber es gilt auch für viele andere Parallelerzählungen, die auch zu diesem Land gehören und einfach bisher zu wenig in der gesamtdeutschen Erzählung stattfinden.
Valerie Schönjan im Deutschlandfunk Kultur. Wir haben gesprochen über Ihr Buch Ostbewusstsein, warum Nachwendekinder für den Osten streiten und was das für die deutsche Einheit bedeutet. 267 Seiten, die kosten 16 € und sind bei Piper erschienen. Vielen Dank, Frau Schönjan.
Ich danke.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Es ist ein ziemlich problematisches Image, das der ostdeutsche Mann, der ostdeutsche Mann hat. Das ist natürlich in dieser Pauschalität ziemlicher Unfug, das ist klar. Trotzdem, mit den Pegida-Demonstrationen in Dresden, mit den rechtsextremen Ausschreitungen in Chemnitz im Sommer 2018, damit fühlen sich all diejenigen bestätigt, die den ostdeutschen Mann schon immer für, ja eigentlich für hohl, tump und brutal gehalten haben, schon seit den Gewaltexzessen Anfang der 90er Jahre in Rostock-Lichtenhagen. Das ist ein Bild vom ostdeutschen Mann. Das hat natürlich auch die Leipziger Autorin Greta Taubert im Kopf. Aber sie hat noch ein Bild im Kopf, weil nämlich alle Männer, die sie je geliebt hat, auch Ostdeutsche sind. Und deswegen hat sie sich jetzt nochmal auf die Suche gemacht nach den richtigen Ossi-Boys, wie sie sie nennt. Und da hat sie sich orientiert an einem literarischen Vorbild, nämlich das Interviewbuch von Maxi Wander von 1977. Da ging es um die Frauen in der DDR. Guten Morgen, du Schöne. Und deshalb heißt jetzt das Buch von Greta Taubert Guten Morgen, du Schöner. Und unser Landeskorrespondent in Sachsen, Bastian Brandau, hat das gelesen. Was für Geschichten haben denn diese ostdeutschen Männer dieser Greta Taubert erzählt?
Ja, es sind 16 Männer, da gibt es natürlich 16 unterschiedliche Geschichten. Viele sind ungefähr so alt wie die Autorin, plus minus, also so Mitte 30. Das heißt, beim Ende der DDR, da waren sie eben noch Kinder, vielleicht gerade mal so in der Vorschule. Das ist die sogenannte dritte Generation Ost, auf die die DDR ganz unmittelbaren Einfluss hat, wenn etwa der Vater in den Westen abhaut und der Junge noch sehr klein ist. Oder es gibt auch einen über 60-Jährigen, der interviewt wird, der hat im DDR-Innenministerium noch gearbeitet, später dann nach 1990 eine Pleite hingelegt. Also vielleicht auch so etwas Klassisches, oft Geschichten von diesen Brüchen nach 1990, Geschichten, bei denen dann jemand raus wollte aus der Provinz, in der vieles eben zusammengebrochen war. Die Provinz, das war in dem Fall halt Brandenburg oder Sachsen. Einige stellen sich dabei selbst die Frage, ob das dann überhaupt noch heute ein ostdeutsches Phänomen ist, wenn man sich nach den vielen Jahren in der Großstadt oder sogar im Ausland, wenn man sich dann im Heimatdorf doch etwas fremd fühlt, etwas, was auch Greta Taubert kennt, denn sie ist im Thüringer Wald aufgewachsen, lebt seit langem in Leipzig. Ist die Frage, ist das ein Ostphänomen oder ist es einfach ein Stadt-Land-Phänomen? Es ist eine sehr breite Streuung an Geschichten. Die Männer sind Puppenspieler, LKW-Fahrer, arbeitslos oder arbeiten als Friseur, Musiker, Filmemacher. Sie leben allein oder mit Familie. Familie ist generell ein wichtiges Thema, auch in Anlehnung an dieses Vorbild der DDR-Frauen. Ein verbindendes Element ist die Annahme eigentlich aller Interviewten, dass auch Männer im Haushalt und für die Kinder gleichen Anteil an Verantwortung übernehmen sollten.
Stellt Greta Taubert jetzt einfach diese Interviews nebeneinander oder was ist das für ein Buch?
Ja, sie lässt einfach vor allem erzählen, nur manchmal geht überhaupt aus den Antworten hervor, dass sie tatsächlich so ein paar Fragen vorbereitet hat und die dann auch stellt. Dieses Reden lassen, das ist so ein bisschen Stärke und Schwäche zugleich, so habe ich das empfunden, Stärke, weil man natürlich sehr persönliche Eindrücke der Protagonisten erhält, gerade dieser jüngeren Generation. Wenn es mal so ausgiebige Biografieprojekte gab, dann sind es doch eher die Leute, die ja heute schon über 60 sind. Also diese Jungen jetzt mal zu porträtieren, ihnen auch Zeit zu lassen, das klingt sehr gut. Die Schwäche, das sind für mich ihre Verbindungen, die haben mich teilweise etwas ratlos zurückgelassen. Ihre Analyse bleibt dann doch ein bisschen schwach für mich. Sie verfolgt ja irgendwie auch eine These, dass es da eben so was Spezifisches an diesen ostdeutschen Männern gäbe. Da führt sie hier und da mal eine Studie an oder einen Zeitungsartikel. Aber meist bleibt das dann doch einfach sehr vage und eben immer auf dieser Gefühlsebene. Man trifft jemanden, versteht sich gut mit ihm und findet dann irgendwann heraus, dass er auch aus dem Osten ist. Und diese These, dass die Männer, die eben im Osten sozialisiert wurden, sich mehr an der Kindererziehung beteiligen würden als im Westen, das wird in dieser Pauschalität eben oft auch gesagt, der Westen, das wird dann mit einer Untersuchung zum Beispiel aus dem Jahr 2012 belegt. Das fand ich ein bisschen ärgerlich, genau wie einige Überzeichnungen oder auch faktische Fehler, wenn eben dieser Hutbürger hier aus Pegida als Verfassungsschützer bezeichnet wurde, er arbeitete aber beim Landeskriminalamt.
Das LKA, ja.
Naja, und allein die Tatsache, dass es natürlich auch in Ostdeutschland nicht nur tumme Pegida-Gänger gibt, sondern auch natürlich sehr engagierte, aufrichtige, reflektierte Menschen, das ist nichts wirklich Neues, wenn man sich auch nur eine Sekunde damit beschäftigt hat. Und auf der anderen Seite wird hier so ein bisschen versucht, nach 30 Jahren der Wiedervereinigung wieder so eine Art Ostbild aufleben zu lassen. Und das stellen eben auch einige der Protagonisten in Frage. Greta Taubert verfolgt das so ein bisschen für ihre Ostmänner, aber ohne das für mich wirklich überzeugend belegen zu können. Das bleibt mehr so Gefühlssache, was aber natürlich auch das Konzept dieses Buches ist.
Bei all diesen Stärken und Schwächen dieses Buches zusammenfassend, ist das am Ende eher ein Buch über Ostmänner oder eher eins für Ostmänner?
Ja, also lesen sollten es tatsächlich vielleicht am ehesten diejenigen, die, sagen wir mal, so in Aachen aufgewachsen sind oder in Stuttgart und sich da auch nie so richtig wegbewegt haben, zumindest nicht so Richtung Ostdeutschland, sich vielleicht nie so richtig mit dem Thema DDR auseinandergesetzt haben, denen würde ich das Buch wirklich mal empfehlen, weil man eben aus vielen Perspektiven erfährt, wie es gewesen ist, in einem sich auflösenden Land zu leben. Das ist ja tatsächlich eine Erfahrung, die vielen Menschen in Westdeutschland eben fehlt. Ja, und gerne auch denjenigen, die möglicherweise tatsächlich immer noch diese Vorurteile klischeehaft gegenüber, ich setze es jetzt mal in Anführungszeichen, Ostmännern hegen, die eben vielleicht tatsächlich dieses stereotype Bild im Kopf haben. Denn, und das ist Greta Taubert wirklich gut gelungen, da ganz andere Typen vorzustellen als die, die man vielleicht aus dem Fernsehen nur kennt.
Bastian Brandau über das Buch Guten Morgen, du Schöner, Begegnung mit ostdeutschen Männern. Und das ist ein Buch von Greta Taubert. 249 Seiten für 20 Euro erschienen im Aufbau Verlag. Und wenn Sie mehr von Greta Taubert hören wollen, sie war mit ihrem Buch auch zu Gast hier im Deutschlandfunk Kultur. Und das Gespräch, das finden Sie in unserer kostenlosen App in der DLF Audiothek.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Es gibt einen ziemlich verlässlichen Test, um herauszufinden, ob jemand ein Ossi ist oder ein Wessi. Nämlich die Frage nach dem Lied »Über sieben Brücken musst du gehen«. Von wem ist der Song? Von Peter Maffay? Das glauben die Westdeutschen. Die meisten Ostdeutschen wissen, von wem das Original stammt. Von Karat. Ostdeutsche Musik, die ist im Gesamtdeutschland nicht so richtig angekommen. Vor allem die alten DDR-Bands, die sind im Westen unbekannt geblieben. Unbekannter als Peter Maffay zumindest. Da kann ein Buch Abhilfe schaffen. Und dieses Buch, das ist von dem Berliner Musiker und Produzenten Lutz Kerschowski und von Andreas Meinecke. Ein großformatiges Buch voller Fotos, voller Songtexte, Lebensgefühl und zwischen den Zeilen politische Botschaften. Östlich der Elbe, so der Titel des Bandes. Michael Kuhlmann hat ihn gelesen.
Viel ist in 30 Jahren geforscht worden über die DDR, ihre Gesellschaft und ihr Lebensgefühl. Diese neue Sammlung von Rocktexten bietet eine ungewohnte Perspektive, wenn man eine in der DDR verbreitete Fähigkeit bemüht, zwischen den Zeilen zu lesen. Dann machen die Texte eine Welt lebendig. Der Liedermacher Hans-Eckart Wenzel bemerkt dazu in seinem Begleitessay:
Jetzt lesen wir die alten Texte und betrachten die Fotos dieser Zeit aus einem untergegangenen Reich, wie die Spuren des Lebens in Pompeji. Ein Reich, das von Improvisation und Provisorien lebte. Absurd zum Teil, böhmisch nachlässig, aber voller Sehnsucht nach Welt und Widerstand gegen die Langeweile. Was fangen wir an mit diesen Erinnerungen? Wie soll man erzählen, was wir hofften, woran wir verzweifelten, woran wir uns stärkten?
Genau davon erzählen die Texte in diesem Buch. Über 200 Stück sind es. Die Bandbreite der Musik ist enorm. Sie reicht von Mona Lises »Wir drehen uns im Kreis« aus dem Revolutionsjahr 1989 bis zurück zu Manfred Krugs und Günter Fischers »Der Tag beginnt« von 1971, von Pankos »Langeweile« 1988 bis zu Gerhard Schönes »Briefe von Gott« 2012. Die Texte handeln von Themen, wie sie die Menschen der Epoche beschäftigten, etwa vom ganz banalen Alltag. Es geht um Generationenkonflikte, um die Frage, was man aus seinem Leben machen soll, um zwischenmenschliche Beziehungen und, häufig zwischen den Zeilen, um Politik und Gesellschaft.
Dasselbe Land, zu lange gesehen, dieselbe Sprache, zu lange gehört, zu lange gewartet, zu lange gehofft.
Herausgeber Lutz Kerschowski erinnert in seiner Einleitung daran, dass die DDR-Rockmusiker insofern vier Phasen durchlebten. In den frühen 70ern zunächst eine rebellische, mit Gruppen wie den Pudis oder Renft. Ab Mitte des Jahrzehnts begannen melancholische Musik und metaphorische Texte vorzuherrschen, verkörpert in Bands wie Lift, City und Karat. Die 80er brachten zunächst eine neue Form des Realismus, etwa mit der Gruppe Pankow. Im Klima der Ära Gorbatschow ab 1985 rüttelten auch andere Gruppen mehr und mehr an ihren Ketten. Solche Musik bot einen Rückzugsraum. Herausgeber Kerschowski begründet:
In diesen zwei Jahrzehnten hatten Songtexte eine große Bedeutung, weil alles Öffentliche stark reglementiert und kontrolliert war. Da wurden die paar Quadratmeter Bühne ein hart erkämpfter Raum, auf dem jeder selbst entscheiden konnte, wie weit er geht, was er sagt und was er singt. Das Publikum hatte sehr feine Antennen dafür, wer es eher auf die Hitparade abgesehen hatte und wer gegen den Strom schwamm. Auch an den Texten hat man seine Pappenheimer erkannt, damals wie heute.
Auffallend, wie früh und deutlich sich in den 90ern die Ernüchterung breitmachte.
Ich singe meinen Blues.
Das Gefühl, weniger wert zu sein, vom Westen nicht auf Augenhöhe behandelt. Bei Gerulf Panach und Christian Kunert mit ihrem Blues in Rot.
Wie rot die Träume waren in den Ruinen, da, wo jetzt die Neubauten stehen.
Wie bei Lutz Kerschowskis Brüderchen, Schwesterchen. Eine stolze Distanz gegenüber dem Westen blitzt auf, wie bei Cities Schwestern und Brüder von 2004 oder bei Manfred Wagenbretts wenigstens 2006. Andernorts Resignation, etwa bei Werner Karmas Wir hatten eine Chance für das Duo Pension Volkmann 1990 oder ein Trotz alledem, wie bei Hans-Eckart Wenzels Die Schwalben, dem jüngsten Lied von 2013. Mit seiner Fülle derartiger Texte ist das Buch eine Fundgrube in Sachen Musik und Gesellschaft. Die 80 Schwarz-Weiß-Fotos von Ulrich Burchardt tragen das ihre dazu bei, Bilder mitten aus dem Geschehen. Natürlich werden Fans unken, warum etwa das bekannte Irrenhaus von Keimzeit ebenso fehlt wie das drastisch drohende SOS von Zilli oder das geradezu programmatische und auch prophetische Das Eis taut von Petra Zieger. Aber eine solche Sammlung hat nun mal ihre Lücken. Was drinsteckt, ist gut ediert. Mit seiner Auswahl versetzt das Buch die Leser direkt an den Puls der ostdeutschen Gegenkultur. Liedermacher Wenzel selbst bringt es in seinem Buchbeitrag auf den Punkt.
Blitzhaft taucht in den alten Fotos, den alten Tonaufnahmen etwas auf, das unsere Erinnerung zu entfesseln vermag, das durch seine Unvollkommenheit unsere Fantasie und unser Gedächtnis herausfordert.
Und das denen, die die DDR nicht kannten, aufschlussreiche Einblicke öffnet. Hier redet ein Teil jenes Milieus, das der Diktatur im Herbst 1989 den Garaus machte und mit dessen Signalen sich kaum ein tonangebender westlicher Politiker wirklich befasst hat.
Das meint Michael Kuhlmann über die Musik des Ostens und über diesen Band Östlich der Elbe, Songs und Bilder 1970 bis 2013. Herausgeber sind Lutz Kerschowski und Andreas Meinecke und die Fotos, die stammen von Ulrich Burchert. 352 großformatige Seiten für 40 Euro erschienen im Christoph Links Verlag.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.